Hallo und herzlich willkommen zum Excelsior German Radio Magazin. Ich bin Arndt Peltner. In der heutigen Ausgabe geht es um die Städtepartnerschaft zwischen San Francisco und Kiel. Ich spreche mit einem Physiker darüber, warum es deutsche Wissenschaftler hierher zieht. Wir tauchen ein in die deutsche Geschichte in der San Francisco Bay Area und wir sprechen über 30 Jahre deutschsprachiges Filmfestival Berlin and Beyond. Also dranbleiben.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin, ich wär gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
San Francisco hat zahlreiche Partnerstädte, darunter die großen Metropolen Shanghai, Sydney, Seoul und Paris. Auch Zürich ist seit 2003 Sister City, der City by the Bay. Und dann kam 2017 auch die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein, Kiel, dazu. Eine auf den ersten Blick eher ungewöhnliche Verbindung. Hier die Weltmetropole San Francisco und dort die 250.000 Einwohnerstadt im Norden Deutschlands, die die meisten Amerikaner wohl eher nicht kennen. Vor wenigen Tagen war erneut eine Delegation aus Kiel hier in San Francisco, um die Partnerschaft zwischen beiden Städten zu vertiefen. Und ich fragte den Oberbürgermeister von Kiel, Ulf Kämpfer, was Kiel für San Francisco interessant macht.
Ich glaube, das eine ist, große Städte in der westlichen Welt oder auf der ganzen Welt, wir haben ähnliche Herausforderungen erst einmal im 21. Jahrhundert. Wir haben Migration, wir haben Affordable Housing, also zum Beispiel bezahlbare Mieten, wir haben Demografie, wir haben Digitalisierung, wir haben Verkehr. Die müssen wir alle lösen. Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen, aber das haben wir gemeinsam. Und ja, am Anfang hatten wir auch so ein bisschen den Minderwertigkeitskomplex. Ne? San Francisco, wie haben wir das denn geschafft? Aber nach und nach haben wir und ich glaube auch unsere Partner in San Francisco gemerkt, nee, da gibt es ja doch eine ganze Menge, wo man von Kiel auch was lernen kann oder wo wir gemeinsame Themen haben. Zum Beispiel die Stadtverwaltung dann im Bereich Stadtplanung oder Zero Waste. Wir haben beide ambitionierte Programme bei der Müllvermeidung. Dann haben wir zum Beispiel mit dem Universitätsklinikum die zweitgrößte deutsche Klinik in Kiel. Auch sehr forschungsintensiv, also im Medizinbereich haben wir was. Und so gibt es so Punkt für Punkt kann man durchgehen und dann entdeckt man doch vieles, was gemeinsam ist. Aber klar, sozusagen die Größenverhältnisse und natürlich auch die Name Recognition ist eine andere. Aber was wir immer gespiegelt bekommen, San Francisco hat, glaube ich, über 25 Partnerschaften on paper. Und da sind die ganz großen Namen dabei. Sydney und Amman und Barcelona und so weiter. Aber wir sind eine der intensivsten Städtepartnerschaften, die San Francisco hat.
Aber braucht es diese Art der Städtepartnerschaften überhaupt noch in dieser Zeit?
Ich glaube, sie werden eher wichtiger. Es gibt ja das neue, relativ neue Thema der Urban Diplomacy. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ne, der Amerika tritt aus dem Klimaabkommen aus oder macht andere Dinge. Die Städte können ja weiter zum Beispiel Klimaschutzpolitik machen und machen das ja auch weiter. Es gibt die C40 zum Beispiel, den Städteverbund weltweit, die weiter Klimaschutz machen. Und ich habe heute in meiner Rede gesagt zur Städtepartnerschaft, naja, und wenn die Dinge noch schlimmer werden, dann sind wir hoffentlich Islands of Sanity, also sagen noch Flecken, wo Vernunft und Pragmatismus und vielleicht auch Progressivität noch einen Ort hat. Und dann muss man da ein bisschen vielleicht überwintern, bis es auch wieder auf State- und National-Level möglich ist, solche Dinge weiterzumachen. Und für all das ist das, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, die Großen, wir haben immer noch ein Zeitalter der Urbanisierung. Die großen Entwicklungen, die großen Probleme, die großen Herausforderungen sind in Städten. Und dann sind die Herausforderungen doch in einer 250.000 Stadt. Und dann ist ja San Francisco mit 800.000 ja doch eher näher an uns als an Peking oder Neu-Delhi oder anderen Moloch-Städten. Und insofern glaube ich, sind solche Partnerschaften die Best Practice, aber auch wirtschaftlichen Austausch zum beiderseitigen Nutzen bringen enorm wichtig. Kiel hat früher Partnerschaften gehabt, das waren Versöhnungspartnerschaften mit Städten aus Ländern, die wir im Zweiten Weltkrieg überfallen haben. Oder dann war es aus Osteuropa, Ostdeutschland. Und jetzt die letzten Partnerschaften waren eben welche, wo wir einfach auch voneinander lernen wollen. San Francisco oder Aarhus. Und jetzt ganz aktuell eine Solidaritätspartnerschaft mit Kherson, einer Frontstadt in der Ukraine. Also der Charakter von Städtepartnerschaften verändert sich, aber sie werden nicht weniger wichtig. Sie sind vielleicht weniger Folklore als früher, sondern sie sind wirklich etwas, wo man miteinander lernt, voneinander lernt oder auch eben Geschäft miteinander macht.
Die Partnerschaft zwischen Kiel und San Francisco, zwischen der Bay und der Kieler Förde, existiert nun seit 2017. Erneut kamen Kieler mit einer größeren Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation hierher. Was nehmen Sie diesmal mit zurück, Herr Oberbürgermeister?
Ganz viele Themen interessieren uns. Und wir sind auch eine sehr, sehr diverse Delegation. Da haben wir den Geschäftsführer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der interessiert sich sicherlich für Dinge, wie kann man mit Drogenabhängigen oder Obdachlosigkeit umgehen. Andere sagen, okay, Business Environment, also Ökosystem für Startups, gibt es irgendwas, was man kopieren kann oder muss man bestimmte Sachen anerkennen, zu sagen, das kann halt nur das Valley, das kann nur San Francisco. Vielleicht kann man sich das auch in Deutschland vornehmen, aber dann ist man vielleicht in 30, 40 Jahren so weit. Also, und darüber kommt man hier ins Gespräch. Also, was können wir an Mindset, an Ding mitnehmen und woanders muss man einfach akzeptieren, dieser Spot hier ist dann weltweit einmalig. Da kann man das ein oder andere mitnehmen, aber man kann nicht sagen, wir machen das jetzt auch so und in 10 Jahren sind wir das nächste San Francisco. Das wird nicht passieren. Aber es ist auch nicht schlimm.
Wissenschaft und Wirtschaft steht im Vordergrund, aber eine Partnerschaft klappt ja vor allem dann, wenn sie auf der Bürgerebene gelebt wird. Was gibt es da zwischen San Francisco und Kiel?
Es gibt ganz unterschiedliche Partnerschaften. Es gibt sie beim Fußball. Da sind wir zum Beispiel absolut satisfaktionsfähig, also mit Holstein Kiel. Oder Schulaustausch oder Sportaustausch. Wir haben die Lighthouse, die Langstreckenschwimmer, gibt es einen lebendigen Austausch. Wir haben den Austausch jetzt beim Segeln, bei der Kieler Woche. Wir haben Schulaustausch. Also am Ende sollen ja nicht Verwaltungen verpartnert werden, sondern Zivilgesellschaften und Menschen. Und das klappt gut und das klappt jedes Jahr besser.
Die Spannungen zwischen den USA und Deutschland, Europa und den Rest der Welt lassen sich ja nicht einfach wegreden. Haben diese Spannungen Auswirkungen auf die Partnerschaft Kiel-San Francisco?
Also bisher sehen wir da nichts Negatives. Also es gab ja mal ganz am Anfang von Trump 2 die Frage, kann man überhaupt noch normal einreisen oder ist es insgesamt jetzt viel unattraktiver nach Amerika zu fahren? Es gibt ja eine Delle im Tourismus, aber da haben wir, glaube ich, noch nichts festgestellt und das scheint sich auch wieder zu normalisieren. Wie siehst du das, Axel?
Während unseres Gespräches war auch Axel Schulz mit dabei. Er ist der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins The Bay Areas.
Was wir schon sehen, dass eher in Deutschland Fragen gestellt werden. Ne? Warum jetzt? Und dass wir dieses feststellen, was Ulf auch eben schilderte, gerade jetzt. Und gerade jetzt merken wir auch noch mal mehr in San Francisco der Wunsch zum Austausch. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man in solchen Zeiten noch viel mehr und bessere Freundschaften und Verbindungen schafft, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Von ihm wollte ich wissen, wie man in diesen Zeiten, in denen viele Deutsche sagen, sie werden nicht mehr in die USA reisen, solange Donald Trump Präsident ist, wie kann man da eine Städtepartnerschaft zwischen Deutschland und den USA vertreten?
Also genau, die Diskussionen sind da und ich glaube, was man erklären muss, ist einfach, was ich eben versucht habe zu sagen, dass wenn alles drumherum ganz einfach ist, dann braucht man keine Freundschaft. Freundschaft braucht man eigentlich genau gerade dann und die kann man zum Ausdruck bringen, wenn nicht jeder sagt, ach, das ist ja alles ganz easy und natürlich fahrt ihr nach San Francisco. Und das merken die Menschen hier. Und deswegen, glaube ich, argumentieren wir da sehr gut. Aber es ist in der Tat auch so, dass wir sicherlich nicht jetzt irgendwo dort, also wir werden jetzt nicht irgendwie kritisch hinterfragt, sondern nur, dass einige andere sagen, ja, im Augenblick habe ich vielleicht so ein bisschen die ausgedrückten Bauchschmerzen und dann kann man auch das eine oder andere sagen. Aber wir erleben auch Menschen, wir arbeiten ja in unserer Organisation, in The Bay Areas, die Städtepartnerschaft begründet hat, auch mit Sponsoren. Und wir haben auch schon mal einen Sponsor erlebt, der sagt, nee, im Augenblick möchte ich das nicht mehr. Ich finde nach wie vor toll, was ihr macht und ich erkenne das Engagement an, aber ich möchte es gerade nicht. Da muss man mit leben.
Mehr zur Städtepartnerschaft zwischen Kiel und San Francisco gibt es unter the-bay-areas.de.
Jimmy Brown, das war ein Seemann. Juanita, und das Herz war ihm so schwer. Juanita, Anita. Doch es blieben ihm zwei Freunde, Juanita, Anita. Die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher. Und als Trost sind ihm geblieben die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält.
Juanita, Anita. Juanita, Anita. Juanita, Anita.
Ob am Quai von Casablanca, ob am Kap von Salvador, singt er leis von Juanita, deren Liebe er verlor. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Jimmy wollte kein anderes Mädchen, doch sein Leben war nie leer, denn es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer.
Die San Francisco Bay Area ist seit Jahrzehnten ein Anlaufpunkt für deutsche Wissenschaftler. Kein Wunder, hier findet man gleich mehrere weltberühmte Universitäten. Man denke nur an Stanford oder die UC Berkeley. Hinzu kommen viele Forschungseinrichtungen, die die Bay Area sicherlich zu einem mehr als interessanten Ort für Wissenschaftler aus Deutschland macht. Ob das noch immer so ist, dazu sprach ich mit dem Physiker Christian Kisielowski. Christian, wann und warum bist du als Wissenschaftler hierher in die Bay Area gekommen?
Es fing ein bisschen früher an. Ich bin nach Amerika gegangen 1990 und war dann erst 3 Jahre an der anderen Küste bei einer Firma, die heißt AT&T Bell Laboratories. Und von dort bin ich dann in die Bay Area gekommen und das war dann 1994. Ne? Und der Grund war die Wiedervereinigung. Ich habe die Wiedervereinigung gar nicht gern gehabt. Und das liegt einfach daran, dass damals eben ich gerade meine Promotion und Habilitation fertig gemacht habe und Pech hatte, weil dann gerade die Wiedervereinigung stattfand und da verschwanden alle möglichen Arbeitsplätze in Westdeutschland einfach. Ne? Das war dann eben einfach, die Wirtschaft war nicht besonders gut drauf. Alle neuen Stellen gingen im Osten, war ja auch verständlich, ne? Weil eben 25% Arbeitslosigkeit. Und die Westler hatten überhaupt keine Chance. Damals begann das, was die Leute später Brain Drain nannten. Ne? Und ich bin sozusagen ein Kind des Brain Drains. Und ich habe das Ganze natürlich nicht besonders gemocht, weil es mir meine ganze Familie auseinandergerissen hat. Das waren natürlich keine einfachen Entscheidungen, die damals gefallen sind. Ne? Aber manchmal liegen die Dinge eben so, ne, dass man einfach in einem unglücklichen Moment in der Zeitgeschichte irgendwas macht und dann muss man sich neu arrangieren. Und das habe ich eben gemacht. Dann habe ich 3 Jahre bei AT&T gearbeitet und AT&T hat dann dieses Forschungsinstitut zugemacht. Und das war dann wieder Bad Luck und dann haben wir eine neue Stelle gesucht und haben dann also hier in Berkeley eine Stelle gefunden. Und der Grund, weshalb ich dann nach Berkeley gegangen bin, war, weil eben Petra und ich, meine Frau und ich, zusammen eine Stelle hier haben konnten. Und das war eigentlich der eigentliche Grund, weshalb wir dann in die Bay Area gegangen sind.
Was waren damals die großen Unterschiede für dich als Wissenschaftler zwischen einer Universität oder Forschungseinrichtung in Deutschland und dem, was du hier vorgefunden hast?
Ja, das kann ich dir also durchaus, das kann ich dir aber auch eben, das gilt für Berkeley, aber auch für AT&T Bell Laboratories, ne? Im Wesentlichen hat dann das Department of Energy ein bisschen die Rolle von AT&T Bell Laboratories übernommen. Und da wissen viele Leute eben auch nicht, ne, dass die, das Department of Energy ist eines der größten Forschungsförderer auf der Welt. Die bezahlen alle die Instrumente, die also sehr, sehr teuer sind, viel zu teuer für Universitäten. Ne? Wenn du so einen freien Elektronenlaser, den kannst du für einen Bargain-Price für 2 Milliarden oder 3 Milliarden kaufen oder sonst was alles. Ne? Und das geht natürlich überhaupt nicht an Universitäten zum Beispiel. In Deutschland haben sie da das System der Max-Planck-Institute, die dafür vielleicht eintreten oder eintreten können. Ne? Und hier in den USA ist das eben das Institute of Health und das Institute of und das Department of Energy, ne? Die das machen. Und die Gründe dafür, dass ich das in Deutschland nicht gekriegt habe, weil waren kein stellenfrei, period. Ne? Und wenn du jetzt fragst, was der Unterschied ist zwischen den Dingen, die in Deutschland abgegangen sind, die hier abgegangen sind, ist einfach die Umsetzung der Forschung, wenn du eine neue Idee hast, wie viel schneller das geht. Ne? Das kann man sich so überhaupt nicht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, ne, und man dann irgendwie ein Instrument kaufen wollte, dann musste man sich mal, sagen wir mal, es wäre ein Verstärker neuer gewesen oder so, ein neuer Spektrometer oder so. Und das kostet 40.000 Mark oder Euro dann weg sein. Ne? Dann musst du einen Antrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft schreiben. Das dauert ewig lange, die ganze Zeit. Dann wird er begutachtet, dann fällt er vielleicht raus oder sonst was. Und nach 1,5 bis 2 Jahren oder so etwas, ne, weißt du dann, ob du das Ding bekommst oder nicht. Ne? Wenn du gut geschrieben hast, kriegst du es und dann hast 1,5 Jahre rum oder ein Jahr rum oder was der Teufel was. Nun, als ich bei Bell gearbeitet, hatten wir auch ein Problem. Damals war es also so, dass gerade Spracherkennung hochkam. Und Spracherkennung ist vom mathematischen Gesichtspunkt aus gesehen ein eindimensionaler Prozess. Ne? Dann gibt es eben Zeit und dann wird Sprache nur über der Zeit aufgetragen. Und damals gab es eben diese ganze Entwicklung der Computer, die damals Silicon Graphics hießen und solche Sachen alle. Und da gab es einen Typen, wegen dem bin ich eigentlich nach Bell Laboratories gegangen, der hat gesagt, warum machen wir das nicht mit Bildern statt Voice-Erkennung, eindimensionaler Prozess. Bilder sind zweidimensional, X und Y, zweidimensionaler Prozess. Da haben wir angefangen daran, an Bilderkennung zu arbeiten. Ne? Und dann stellte sich ganz, ganz schnell raus, dass die Rechenzeit, die du brauchst, um solche Bilderkennung zu machen, explodiert. Und dann haben wir da ein bisschen dran rumgearbeitet und dann sind wir zu unserem Boss gegangen und haben gesagt, wenn wir unsere Computer hier behalten, dann können wir das erste Bild analysieren nach einem Jahr. So lange rechnet denn der Computer oder so. Und da sehen wir keine Chance, dass irgendwie sagt, Moment, das regeln wir gleich oder so etwas sagt, wir regeln wir gleich oder so. Ja, da ist der verschwunden für einen Tag oder zwei oder so etwas. Und dann kam er wieder und sagte, was kostet so ein Computer? Und wir 100, 200.000 Dollar oder so etwas. Und dann hat er 100, 200.000 Dollar uns gegeben und dann konnten wir einen Computer kaufen. Statt anderthalb Jahre Deutsche Forschungsgemeinschaft oder so. Und da hast du da gestanden und hast gedacht, oh, es geht auch anders.
Viele Wissenschaftler planen für ein paar Jahre hierher zu kommen, bleiben dann aber hier. Warum ist es so schwer, wieder zurück nach Deutschland zu gehen?
Das hat mir ganz viel mit den Verbindungen zu tun, die du noch in Deutschland hast. Also erst einmal ist es so, dass ich glaube, da gibt es so eine magische Zahl, 2 bis 3 Jahre, dann brechen die Verbindungen langsam ab, ne? Wenn es so ist, ne, dass du also einen Menschen im Rücken hast, der ein großes Tier in Deutschland ist und du gehst ins Ausland, dann wirst du geschickt. Wenn es aber nicht so sein sollte, dass du ein großes Tier im Rücken hast, ne, dann gehst du freiwillig darüber und dann gehen deine Verbindungen im Laufe der Zeit lang veröden die und dann bleibst du da. Und dann ist es wahnsinnig schwer, wieder zurückzukommen, weil eben andere hierher geschickt worden sind von den großen Leuten in Deutschland. Und die dürfen wieder zurück und du bleibst hier hängen. So einfach ist das eigentlich, ne?
Die Situation heute ist sicherlich nicht mehr vergleichbar mit der, als du kamst. Was hat sich deiner Meinung nach über die Jahre verändert und glaubst du, dass die USA heute immer noch so ein Anziehungspunkt für Wissenschaftler aus Deutschland ist?
Also im Augenblick sicherlich nicht, weil es eben diese ganze politische Lage sich so stark verändert hat mit den Leuten, die wir mit dieser polarisierten Gesellschaft, die wir jetzt haben, dass die Beschlüsse, die da gefallen sind, einfach nur, von meinem Standpunkt aus, sind sie einfach nur dumm. Weil die USA, hat davon gelebt, die haben kein so gutes Ausbildungssystem, also haben sie ganz viele Leute von abroad immer rein. Immigranten haben im Wesentlichen die Forschung vorangetrieben, ne? Wenn du zum Beispiel dir die Halbleiterphysik anguckst und nach Silicon Valley gibst, da sind so viele Asiaten, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele du da triffst. Da gibt es kaum noch Europäer, die das eigentlich machen, ne? Die die Foundation für die Silicon Chips bauen oder so ist in Taiwan und solche Sachen allesamt, ne? Also die verlieren dann erst einmal die ganzen Leute, ne, die Immigranten waren und das vorangetrieben haben, ne? Und das andere ist natürlich auch die wahnsinnige Enttäuschung und die Zerstörung der Karriere, die das mit sich bringt. Ich hatte eben Postdocs, die sind hier rübergekommen nach Berkeley, haben es endlich geschafft nach Berkeley. Dann fangen sie an oder so, ne, die Light Source zu benutzen oder sonst was. Und dann kam auf einmal die neue Administration und von heute auf morgen wurde denen gekündigt. Und dann stehen auf einmal begabte Menschen auf der Straße. Und solche Dinge sprechen sich natürlich wahnsinnig rum, schnell rum in der Gesellschaft, ne? Vor allen Dingen unter Postdocs und solchen Leuten, ne? Denn das zerstört deine Karriere. Und diese beiden Dinge sind schon mal ein No-No, das man eigentlich nicht macht. Das ist nur Dummheit, ne? Im Spiel, damit wo das was passiert, ne? Eben da. Und das ist auch unheimlich schlecht, wieder rückgängig zu machen, ne? Das ist überhaupt nicht, gar keine Frage. Jetzt wieder in eine Position zu rücken, wo du sagst, also die USA ist an der Forschungsspitze oder so, wird schwieriger, weil die Leute dann skeptisch sind, hier rüber zu kommen. Ne? Ich glaube, es wird auch anders sein für Leute, die aus Asien kommen, als für Leute, die aus Europa kommen. In Europa werden viele Leute sagen, ach, da finde ich auch hier irgendwo einen guten Arbeitsplatz. Für Leute aus Indien oder aus Asien mag das trotz dieser schlechten Situation nicht der Fall sein. Die werden trotzdem nach wie vor rüberkommen werden. Also da würde ich auch denken, gibt es einen Unterschied, woher du kommst auf der ganzen Welt. Und das sehe ich das größte Problem, das die im Augenblick haben, ne?
Straße nach San Fernando. Da stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Ich hielt an und fragte wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare gehalten von zwei goldenen Spangen. Sie sagte, sie will mich gern wiedersehen, doch dann vergaß ich leider ihren Namen. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür klopf ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Bleiben ungeträumt und tausend Küsse kann ich dir nicht schenken. Ich gebe nicht auf und suche nach ihr in der heißen Sonne von Mendocino. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino.
Die deutsche Geschichte in der San Francisco Bay Area ist lang. Bis auf die Gold Rush-Zeiten Mitte des 19. Jahrhunderts kann man die Spuren problemlos nachverfolgen. Die German Immigrants mischten sich ein, prägten das Stadtbild und das gesellschaftliche Leben in der City by the Bay und darüber hinaus. Bei meiner Spurensuche durch die historischen Dokumente und Unterlagen im Excelsior German Center stieß ich auf zahlreiche faszinierende Geschichten, über die ich hier an dieser Stelle gerne berichten möchte. Den Anfang machen heute die deutschen Medien in dieser, ja, unserer Region. Die deutschen Immigranten, die nach 1850 ans Golden Gate kamen, begannen schon früh ihre eigene Gemeinschaft aufzubauen. Neben den vielen Turn- und Gesangsvereinen, dem gemeinsamen Feiern der verschiedensten Feste, um so auch die Erinnerung an die alte Heimat aufrechtzuerhalten, gab es ein immer größer werdendes Netz aus Geschäften, Werkstätten, Kirchen, sogar ein Krankenhaus und ein Altenheim wurden errichtet. Und, um die deutsche Sprache in der Fremde zu bewahren, entstanden mehrere Tageszeitungen. Um 1890 wurden allein in Kalifornien 2 Dutzend deutschsprachige Tages-, Wochen- und Monatszeitungen veröffentlicht. Der Großteil davon wurde in San Francisco als größte Metropole zu jener Zeit an der Westküste verlegt.
Blätter wie der Humorist, Journal, San Francisco Abendpost und andere, die mit der California Demokrat in jener weit zurückliegenden Zeit wacker und freudig ihre edle Aufgabe erfüllten, nicht nur ein Spiegelbild des deutschen Lebens zu sein, sondern auch ein Gefild der Kämpfe zu seinem Schutze und seiner Erhaltung, sind unter dem Druck der Verhältnisse nach und nach eingegangen. Auch in späteren Jahren neu entstandene deutsche Zeitungsunternehmen, ein von einer sozialistischen Genossenschaft gegründetes tägliches Blatt, das San Francisco Tageblatt, welches nach mehrjährigem Bestehen und wackerem Kampfe in eine Wochenzeitung umgewandelt wurde, ferner die bis zu der Katastrophe im Jahre 1906 die Interessen der deutschen katholischen Bevölkerung wacker und mit Erfolg vertretene Wochenzeitung California Volksfreund gehören der Vergangenheit an. Aus einer Festschrift der Hermannssöhne aus dem Jahr 1913.
Nach dem Ersten Weltkrieg erholte sich die deutsche Gemeinde von der antideutschen Haltung. Es wurden auch wieder neue deutschsprachige Zeitungen in der Region veröffentlicht. Doch an die Hochzeit des einstigen Presseangebots um die Jahrhundertwende konnte nicht mehr angeknüpft werden. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland und dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam auch das wiedererstarkte Medienangebot der deutschen Immigranten zu einem jähen Stopp. Die vielen deutschen Neuankömmlinge, die gerade in den 50er und 60er Jahren von Deutschland nach San Francisco kamen, verschafften den Vereinen einen neuen Aufwind. Und doch, es hatte sich etwas geändert. Politik war tabu, die Deutschen mischten sich nicht mehr als Community in das ein, was am Golden Gate passierte. Sie hatten ihre Kultur, Gesangs- und Sportvereine, genossen das gemeinsame Miteinander. Die Feste wurden gefeiert, wie sie fielen, die Mitgliederzahlen stiegen erneut an. Es gab wieder mehrere deutschsprachige Zeitungen und auch verschiedene Radioprogramme. Einige amerikanische Stationen erkannten den großen Markt der Immigranten und offerierten Sendezeit für fremdsprachige Programme. In den 50er Jahren erlebte die amerikanische Radiolandschaft eine Revolution, die bis heute kaum wahrgenommen wurde. Millionen von Einwanderern fanden im Hörfunk eine eigene Heimat. So entstanden weit über 100 deutsche Programme im ganzen Land. Sendungen wie Stimme der Heimat, Heimatmelodien oder German Hit Parade wurden begeistert angenommen.
Our best wishes to the 28th wedding anniversary go today to Ellie and Willie Kyle of San Jose. And our best wishes to the 33rd wedding anniversary go to Elsie and Fred Holdener of Livermore.
Von New York über Illinois nach Wisconsin, Kansas und bis hinüber an die kalifornische Westküste. Deutsche Programme waren gefragt. In der San Francisco Bay Area gab es in den 50er Jahren eine Radiosendung von Hugo Schneider. Er setzte auf seichte Berieselung mit Klängen aus der alten Heimat. Anfang der 60er Jahre kam Manfred Müller in die Gegend.
Es gab schon eine deutsche Radiosendung hier und ich fand, diese Sendung war nicht irgendwie professionell genug. Und da habe ich mir gedacht, ich mache meine eigene Sendung. Und das war 1966. Und wir waren dann mit zwei deutschen Radiosendern hier in der Bay Area am Wochenende, auf Sendung. Und das ging dann 3 Jahre lang an einem kleineren Sender, KFMA, das war in Fremont. Und das habe ich so 3 Jahre lang aufrechterhalten. Hatte dann auch Sponsoren für diese 3 Jahre und es war eigentlich sehr beliebt. Ich habe Nachrichten gemacht und dann vor allen Dingen auch die Sportberichte aus Deutschland, die allerdings immer eine Woche später waren. Aber die Deutschen hier in der Bay Area haben das natürlich gut empfunden und das weiß ich natürlich aus Anrufen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Dies ist Ihr deutsch-amerikanisches Radioprogramm an KFMR 104,9 Stereo 68 aus Fremont. Sie hören diese Sendung an jedem Sonntag von 8 bis 10 mit Musik, Nachrichten und Sportnachrichten aus Deutschland. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Ja, ich fand eigentlich, dass wir zu wenig Informationen aus Deutschland hatten zu der Zeit, 1963. Ich habe die meisten Informationen durch die Deutsche Welle bekommen, durch die Kurzwelle. Aber die Kurzwelle war sehr, sehr schlecht zu empfangen hier. Ich schrieb dann die Nachrichten von der Kurzwelle und musste manchmal 3-4 Mal das Gleiche abhören, um genau den Wortlaut mitzubekommen. Das war schon sehr, sehr schwierig. Aber ich habe dann etwas später, habe ich dann einen Freund in Deutschland, der auch Journalist ist oder war, den habe ich damit beauftragt, mir jedes Wochenende zum Wochenende einen Bericht aus Deutschland zu schreiben. Und dieser Brief, der kam dann immer auch pünktlich an. Also das dauerte 4-5 Tage, dann war der Brief auch da. Und das Gleiche habe ich natürlich mit dem Sport gemacht und dann die Ergebnisse durchgegeben. So, wir hatten eine Woche später immer die neuesten Informationen aus Deutschland, ob das nun politisch war oder wirtschaftlich oder im Sport. Wir hatten das eine Woche später und damit habe ich eben die deutsche Community, wie man so schön sagt, hier mit versorgt.
Nach ein paar Jahren Sendung war Schluss für Manfred Müller. Er hatte aus den Studios eines Senders in Fremont in der East Bay gesendet, doch die Station wurde verkauft. Der neue Besitzer führt ein neues Format ein, in dem es keinen Platz mehr für die Immigrantensendungen gab. Müller versuchte es daraufhin bei einer Station in San Francisco, aber auch dieser Sender wurde kurz darauf verkauft. Frustriert strich er die Segel und beendete seine Radiokarriere.
Von den 10 Mannschaften der Aufstiegsrunde zur Bundesliga kann sich bis heute nach 5 Spieltagen lediglich Kickers Offenbach berechtigte Hoffnungen machen, den Platz an der Sonne zu erreichen. Die Mannschaft führt in ihrer Gruppe mit 8-2 Punkten vor Tennis Borussia Berlin, das 6-4 Punkte aufweist.
In den 70er Jahren allerdings gelang Manfred Müller ein Comeback in der San Francisco Bay Area im Fernsehen.
Ich schaltete eines Morgens den Apparat hier, den Fernseher ein und sah dann eine deutsche Sendung. Und meine Frau, die kam dann reingelaufen und sagte, was ist das denn? Und ich sagte, das ist hier, macht jemand eine deutsche Sendung. Und dann habe ich den guten Mann angerufen, weil es war ein Berliner, der hatte so einen starken berlinerischen Akzent und war natürlich, seine Grammatik stimmte auch nicht. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er mir das angeboten. Er sagte, ja, wenn Sie das vielleicht besser machen, dann kommen Sie doch gleich her. Und dann bin ich die folgende Woche darauf bin ich dann hingefahren und dann habe ich dann Nachrichten gesprochen. Und das ging eigentlich so. Und dann hatten wir auch noch etwas Bildmaterial vom Konsulat. Und dann hat er dann 2 Jahre später gesagt, ja, dann Manfred, dann mach du doch den, moderiere du doch die Sendung und übernimm du doch die Sendung. Und das habe ich dann gemacht. Und die ging dann von 1974 bis 1980.
Manfred Müller lief zur Hochform auf. Die Sendung wurde rasch beliebt und viele Prominente aus Deutschland waren in seinem Studio zu Gast. Anneliese Rothenberger, Ivan Rebroff, Franz Beckenbauer. 1977 luden er und ein paar Freunde sogar Bayern München nach Nordkalifornien ein. Sie mieteten das Coliseum, das Stadion in Oakland, für ein Freundschaftsspiel gegen die mexikanische Nationalmannschaft. Am Abend hing Manfred Müller mit Gerd Müller, mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ab. Und auch in sein Sendestudio kamen die großen Bayern. Der Sport nahm eine ganz wichtige Rolle in dieser deutschen TV-Sendung ein.
Darin wurden dann eben die Bundesligaspiele gezeigt von der Vorwoche. Immer ein ganzes Spiel. Und dann habe ich auch Nachrichten gemacht, also die moderiert und dann auch gesprochen. Und hatte noch einen zweiten Mann bei mir, den Herrn Burmann. Der hat dann die Sportberichte gemacht und die Ergebnisse durchgesagt. So, das lief dann so 6 Jahre lang und dann ging uns die Luft aus.
Ich habe mich 1974 hier praktisch niedergelassen, nachdem ich auf Reisen war für eine deutsche Firma bis 1974. Hatte immer Bekannte in San Francisco und habe dann 1974 Restaurant und Delikatessen Speckmann in San Francisco. Und Manfred Müller hatte eine Fernsehsendung und er hat mich rangeholt und sagt, Peter, kannst du nicht den Sport machen für unsere Fernsehsendung, die bedauerlicherweise 1980 zu Ende ging aus finanziellen Gründen.
Ganz ausgezeichnet, meine Damen und Herren. Und ich bedanke Ihnen einmal, dass Sie dabei waren. Kleine Sachen wie die Stühle, Komfort, dies und jenes. Und das passiert immer.
Von dieser lokalen deutschen Fernsehsendung gibt es leider keine Mitschnitte. Peter Burmann hatte zum Ende der Fernsehsendung schon ein Standbein gefunden. Er moderierte seit 1976 bereits seine eigene Show, die Peter Burmann Radioshow.
Seitdem ich seit 17 Jahren Konzerte durchführe, versuche ich grundsätzlich, das so interessant wie möglich zu halten. Das heißt mit anderen Worten, viel Unterhaltung und wenig Gerede.
Wir hatten 3 deutsche Radiosendungen und da ich eigentlich ziemlich neu war hier aus Deutschland und die Musik aus Deutschland kannte, als ein junger Mann war, und ich hörte hier so am Sonntagmorgen den Babysitter. Und da habe ich gesagt, Mensch, das Kind, vielleicht sollten wir eine Radiosendung aufziehen. Und das habe ich dann auch getan.
Peter Burmann stammt aus Hamburg und nimmt kein Blatt vor den Mund. Kein Wunder also, dass es rasch zu einem Kleinkrieg mit Hugo Schneider, dem Senior der deutschen Programme in Nordkalifornien, kam.
Es war sehr viel Konkurrenz da. Ich habe damals den Herrn Schneider angeboten, mitzumachen und Musik zu bringen, weil ich immer die neueste Musik hatte. Und als ich dann meine Radiosendung aufmachte, da hat er mit mir kein Wort mehr gesprochen. Aber ganz im Gegenteil, er hatte ein sehr gutes Programm in San Jose. Das war bekannt und beliebt. Und eine große FM-Sendung, Sender in San Jose. Und als ich Heino rüberbrachte zum Auftritt hier, wollte ich in seinen Sender, weil er viele deutsche Zuhörer hatte, Reklame machen. Das hat er nicht angenommen.
Hallo, hier ist Heino, die Stimme der Heimat. Lieber Peter, ich möchte dich und deine Hörer auf unsere Traumreise am 7. November an Bord der Grand Princess einladen. Ich werde mit meiner Frau Hannelore singen die schönsten deutschen Volkslieder, Fahrtlieder.
Peter Burmann wurde über die Jahrzehnte zur Stimme der Deutschen in der San Francisco Bay Area. Er brachte jedes Wochenende ein kleines Stück alte Heimat in die Fremde. Burmann moderierte auf Deutsch, gab lokale Veranstaltungshinweise durch, erfüllte Hörerwünsche und gratulierte Jubilaren zum Hochzeits- oder Geburtstag. Nach 35 Jahren war dann Schluss. Mit dem Ende der Peter Burmann Radioshow begann die wöchentliche 2-Stunden-Sendung Excelsior German Radio Show mit Marie Hoffmann und Anthony Schaller. Ausgestrahlt auf der Mittelwellenfrequenz 1450 von KEST in San Francisco. Eine musikalische Mischung zwischen Schlager, Klassik und Operette, dazu Informationen aus und über die deutsche Gemeinde in der San Francisco Bay Area. Die Nachfrage nach einem lokal produzierten Programm ist weiterhin gegeben und wird finanziell vom Excelsior German Center in Oakland unterstützt.
UGAS looks forward to next year, when we can all get together for celebrations and festivities once again here in the Bay Area. Until then, stay safe and keep listening every Sunday for music, news and more on the Excelsior German Radio Show.
Noch gibt es einige dieser deutschen Community-Programme, handgemacht und direkt, die infolge der Migrationswelle in den 50er und 60er Jahren entstanden sind. Aber das Ende ist absehbar. Leider. Sie werden aus dem Äther verschwinden und damit geht nicht nur ein wichtiger Beitrag der deutschen Auswanderergeschichte in den USA verloren, sondern auch ein Stück der amerikanischen Rundfunkgeschichte. Und dieser Verlust wird endgültig sein. Denn die fremdsprachigen Radioprogramme spielten bei den Einschaltquoten nie eine Rolle. Sie tauchten nicht in Umfragen auf, wurden nicht auf Inhalt und Einfluss analysiert. Und die Sendungen wurden weder von den Stationen noch von den meisten Radiomachern selbst archiviert. In keinem Rundfunkmuseum der USA ist auch nur eine einzige Aufzeichnung einer deutschen Radiosendung zu finden.
You're listening to the Excelsior German Radio Show with Tony Scheller.
Ich wollte dich längst schon wiedersehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar, mein alter Freund. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen heut früh, ich kam zu spät. Du wirst dich nie im Wind mehr wiegen. Du musst gefällt am Wege liegen und mancher, der vorübergeht, der achtet nicht den Rest von Leben und reißt an deinen grünen Zweigen, die sterbend sich zur Erde neigen. Wer wird mir nun die Ruhe geben, die ich in deinem Schatten fand? Mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verband. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen rot. Bald wächst ein Haus aus Glas und Stein, dort, wo man ihn hat abgeschlagen. Bald werden graue Mauern ragen, dort, wo er liegt im Sonnenschein. Vielleicht wird es ein Wunder geben, ich werde heimlich darauf warten. Vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten und er wacht zu neuem Leben. Doch ist er dann noch schwach und klein, und wenn auch viele Jahre gehen, er wird nie mehr derselbe sein. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen
1996 war ein wichtiges Jahr für die deutsche Kulturarbeit in San Francisco und der Bay Area. Denn damals fand zum ersten Mal das deutschsprachige Filmfestival Berlin and Beyond statt, das sich über die Jahre zum wichtigsten und größten deutschsprachigen Filmfestival in Nordamerika, wenn nicht sogar weltweit außerhalb der deutschsprachigen Länder, entwickelt hat. Großartige Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden gezeigt und viele der namhaften Stars des deutschsprachigen Kinos kamen über all die Jahre ans Golden Gate. Dieses Jahr wird das 30. Berlin Beyond Film Festival vom 19. bis 23. März gefeiert. Darüber sprach ich mit Festivaldirektor Sofuan Zorn. Sofuan, 30 years of Berlin and Beyond, 30 years of German language movies in San Francisco and the Bay Area. How was it possible that this foreign language film festival with subtitles survived over all these years? What made it special? Who is the audience?
This is a very large question, by the way, and it has many answers. I just think that, you know, every year we try to put on this film festival, every year is a new challenge. It all boils down as well to the programming. You know, we have exceptional movies. We program this film festival uniquely. It's curatorial. We're trying to bring the best films that represent the cinematic landscape, you know, of Germany and the German-speaking countries. And then, of course, we can't have the movies. We can't have a movie festival without the audience. And so, and our audience, you know, is made up of the greater Bay Area German-American community or communities. And also the Bay Area is a unique place that has also many other film festivals, whether it's independent film festivals or unique genres or international film festivals. And all of these audiences, they all contribute to the energy and the excitement to see films from beyond the borders. And it's interesting because, you know, subtitles, you know, I think for me, when I first started going into liking foreign language movies, this is back in my 20s, I was like, oh, subtitles? You know, but the thing is that when you're absorbed into a great story, you follow along and you read the subtitles and it kind of becomes one. It's like when you're driving, you know, you it becomes like second nature. And so if you're interested in something and you love something, it becomes a part of you. And I think this is what it has become, in a way, I can say, watching foreign language films, in a way, our audiences that have been coming to the film festival, whether it's, you know, the last year coming back this year, or the last 5 years or 10 years or 15 years, 25 years, 30 years. And I just feel very honored to have been a part of this film festival since the 15th anniversary. And then I've been with it through the 20th, 25th, and now the 30th anniversary of the festival.
When Berlin and Beyond started in 1996, Germany seemed to be a country far, far away. The world got closer. Today you can stream German films, watch German television online. Why is Berlin and Beyond still needed?
Well, it's needed because, you know, the thing is that, number one, is that there's nothing like watching the movies on the big screen in a cinematic setting with a community that embraces and celebrates and is hungry and is interested and is yearning for cinema and for the joint community viewing experience. Number two is that it's just very important, cinema as an art form, you know, cinematic settings, because we had, of course, we had our film festival had streaming, particularly during the pandemic years as well, as a way to keep the audience engaged in our programming. But there's nothing like the cinema. There's nothing like the cinematic experience. And especially there are other formats. There's streaming, there's films made for movies, there are series. But the cinematic setting is just incomparable. And I think this is highly important that we, especially this year when we are able to bring the festival back to the restored and renovated Castro Theater, which felt like a dream, to be honest with you, because I was in conversation with them on and off for the past several years, you know, about when they're going to reopen again. Then last year, we were like, hey, let's see if they're going to be available for our 30th anniversary. And then lo and behold, it happened, you know, everything happened very quickly. And then, of course, I went to the grand reopening a few weeks ago to see the Castro Theater in all its glory, its new glory. And now we are going to be the first film festival, multi-screening event at the theater on March 19th when we open our film festival there. So that's also not just the importance of cinema, but also the importance of linking to our heritage as a film festival, and also our and the beauty of having a festival in a cinematic setting like the magnificent Castro Theater, but also going into other cinematic spaces. Like this year, for example, we're going to be at SF MoMA's Phyllis Wattis Theater. That's a new venue for us. We're also going to go back to our two art house cinemas that we've been having the festival at for many, many years, the Vogue Theater here in San Francisco, and also Rialto Cinemas Elmwood in Berkeley, which is the only cinema, I think, in Berkeley right now that's running, in Berkeley City. You know, so it's kind of like, it's sad that it's becoming much, much more rare, the theatrical cinema setting, but this is why film festivals are so important.
You mentioned already you weren't there from the beginning, but you have been with Berlin Beyond for a very long time. How did this film festival change over the years?
I think the film festival, you know, it has changed, but it also has upheld the previous traditions of our, you know, our support for auteur filmmakers. And for example, we've had every single Christian Petzold movie that, you know, that has been made for the screen. And we're continuing it again this year with, I can't say the name correctly, it's in French, I think it's, well, in English it's Mirrors Number 3. But I'm not going to try to say it in French, but we're going to be the Bay Area special preview of this film. It's going to wrap up our program. So that's number one, is that we also have upheld cinematic, in a way, cinematic traditions or the support of filmmakers whose films have been shown here through the years. So I think that's the first thing, is that we're trying to keep Berlin Beyond in the spirit of continuation. Number two, but it has changed because German cinema has many, many angles to it. They, you know, they're trying, German filmmakers have always tried to go out into the world. You know, for example, Werner Herzog, that's an example. But also there are many other stories that are that have come into the picture of German filmmaking, such as the stories of people of color, the immigrant stories, stories from the LGBTQ plus communities in Germany. There are much more vivid and diverse voices that have come. And I think that, you know, for example, for us to be able to put on this film festival, it's not just about the usual suspects of actors and talents that are in a lot of these movies, but also to bring in new voices. To for example, we have this this film called No Be So Fierce, that is a modern retelling or reinterpretation of Shakespeare's Richard III that's playing in the festival. But we also have stories that are unique to bridge international and cultural stories, like Cologne 75 about a teenage impresario that put on the unexpected amazing concert for Keith Jarrett in Cologne in 1975. And you know, that's going to open our festival. That's a unique transatlantic story here, that, of course, that concert yielded the best-selling piano live recording of all time. But it's an American, it's a jazz, and it's also a German story all linked together. And so, so I think for us, it's about bridging cultures. It's about telling stories from underserved communities. It's about supporting new talents, but also it's about celebrating the breadth and diversity, and the and the excellence as well of German-speaking countries, because and especially Germany, which has states that fund films, you know, so there's the German filmmaking industry that has a great output, and we try to bring the best of those outputs to our film festival. But also, we want to give our audience a wide-ranging experience. And this year's film festival is without a doubt a very wide-ranging program of films. Yeah.
So, Vaughn, looking back, can you talk a little bit about past highlights?
I think for us, the biggest joy, of course, is to see our audience, because we cannot put on this film festival without our audience, you know, without our partners and sponsors who have been supporting us for many, many years, including this year, you know, the community organizations such as the Excelsior German Center, who is a premier sponsor and partner of our film festival, who actually encouraged us to build on the East Bay programming that have grown in audience number, in the number of screenings. Actually, this year we have 6 screenings in Berkeley at Rialto Cinemas Elmwood. These things are, I think it's a celebration when you're able to put on a film festival, but even a better celebration when you have a lot of people to celebrate with you. And so that's why we want to, you know, put this program out to the public, and we would love to invite the whole community in the Bay Area and beyond to come and experience this exceptional festival that we're going to have very soon.
Mehr Infos zu Berlin and Beyond und in welchen Kinos die Filme gezeigt werden, gibt es unter berlinandbeyond.com. Das war die heutige Ausgabe des Excelsior German Radio Magazins. Sie erreichen uns über info@excelsiorcenter.org. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören und tschüss, Ihr Arndt Peltner.
Viele Menschen fragen, was ist Schuld daran? Warum kommt das Glück nicht zu mir? Fangen mit dem Leben. Wenn sie schon glaubt.